Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Vergessen wir für einen kurzen Moment, dass unser Land komplett pleite ist. Vergessen wir die Ölpest und dass dieses gottverdammte iPad keinen USB-Anschluss hat. Konzentrieren wir uns mal auf die wichtigen Dinge, die uns wirklich bewegen. Stichwort Michael Ballack.
Vor wenigen Minuten hat uns diese Schocknachricht erreicht.
Es ist die Nachricht, vor der wir uns seit anderthalb Tagen gefürchtet haben.
Boah, ja, echt eine Knallerballer-Nachricht.
Heute herrscht Ausnahmezustand.
Ich bin total enttäuscht. Es gab einen Schock.
Schock.
Entsetzen.
Das ist der Super-GAU.
Tragisch.
Bitter und tragisch. Ein riesiger Verlust.
Da brennt dann doch die eigene Hütte.
Wie kann ein Volk das verkraften?
Ja! In Zukunft werden wir uns fragen, wo warst du, als sich der linke Huf von Prinz Boateng in den Knöchel unseres Kapitäns bohrte. Ich für meinen Teil war erst natürlich bei der Sportshow Extra in der ARD, dann völlig fertig rübergesäppt zum ZDF-Spezial und den Rest des Tages bei NTV, die in einer stundenlangen Endlosschleife immer wieder das Foul des Jahrhunderts gezeigt haben. Zu Recht übrigens. Hier nochmal für Sie eine Rekonstruktion der Ereignisse des 11. September, Entschuldigung, des 17. Mai.
Ja, die Heute-Show des ZDF gestern Nacht, die Satire-Sendung des ZDF entpuppen sich immer mehr zum Aufreger. Erst Neues aus der Anstalt, wir hatten darüber berichtet, mit der Entschuldigung nach Polen. Und jetzt hat Heute-Show-Reporter Martin Sonneborn in der vorletzten Ausgabe der Pharmaindustrie unter Vortäuschung eines seriösen ZDF-Journalisten unerlaubt die Maske vom Gesicht gerissen. Der ZDF-Programmdirektor Thomas Bellut war not amused. Laut neuestem Spiegel untersagte er den Autoren der Heute-Show daraufhin, auf irgendeine Weise mit den Marken Heute und Heute Journal zu operieren. Und zu Ballack kann man nur sagen, in der Tat, was sollte das in dieser Woche, der 17. Mai? Bitte doch etwas gemäßigter. Weltmeister wurde Deutschland meines Wissens bisher auch ohne Ballack. Und damit herzlich willkommen zum Radio 1 Medienmagazin, wo wir gleich uns ein bisschen genauer angucken, warum Google den Aufreger der Woche lieferte. Und dann noch einen Rückblick in die Zeitungslandschaft vor 20 Jahren.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Natürlich auch die Ausgabe des Radio 1 Medienmagazins vom 22. Mai 2010. Und es gibt ja wirklich keine Woche, wo nicht Google irgendwie Nachrichten produziert. Sei es wie in dieser Woche, weil man angekündigt hat, nun auch auf den Fernsehempfänger mit Google TV zu kommen, um sozusagen Online-Inhalte und das Fernsehprogramm stärker zu vernetzen. Aber es gab natürlich auch in dieser Woche...
Der Medienskandal der Woche.
Den Medienskandal hätte es heißen müssen der Woche, weil nämlich bekannt wurde, dass nach der Aufzeichnung persönlicher Nutzerdaten aus drahtlosen Computernetzwerken durch Google die Hamburger Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Computerkriminalität gegen den Internetriesen eingeleitet hat. Und das ist illegales Abfangen oder Datensammeln. Ich habe mal überlegt, wenn man so mit einem Street View Auto, und das ist ja dabei wohl offensichtlich passiert, bei diesem Verfahren die Häuser und Straßen zu scannen, um sie der allgemeinen Öffentlichkeit nutzbar zu machen. Was denn da überhaupt mit WLAN-Netzen einhergeht, wenn man das alles nur so fotografiert? Und weil ich mir das nicht so ganz genau erklären konnte, bin ich zu Constanze Kurz gegangen. Sie ist Informatikerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe Informatik in Bildung und Gesellschaft an der Humboldt-Universität. Und da ist sie vielleicht eher bekannt, sie ist ehrenamtliche Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Und ich fragte sie, was man denn mit den Daten machen kann, die man so ja abfangen, absaugen kann, wenn man da, wie es jetzt ja auch offiziell hieß, von Google versehentlich aufgezeichnet hat.
Na, worum derzeit gestritten wird, sind ja Daten, die im Zuge des Google Street View, wo also die Häuserfassaden und die Straßen aufgenommen werden, mitgesammelt wurden. Das heißt, es geht darum, dass die WLANs, also die verschiedenen Funknetze, die private oder auch nicht private Betreiber so haben, aufgezeichnet wurden. Und da kommt es teilweise dazu, dass man auch Inhalte mitschneidet, wie Google jetzt einräumen musste. Und zwar immer dann, wenn es sich nicht um verschlüsselte Funknetze handelt. Da wurden halt jeweils sehr kleine Schnipsel dieser Inhalte mit aufgezeichnet. Man kann sich also vorstellen, etwa Teile von Inhalten, von Mails, Mailadressen natürlich, Teile von Inhalten, was gesurft wird, dergleichen.
Ist doch so, wer sich nicht verschlüsselt mit seinem WLAN, ist doch selbst daran schuld, wenn andere dann abgreifen, oder?
Prinzipiell gilt in Deutschland ein Fernmeldegeheimnis und das betrifft natürlich auch die Internetkommunikation. Und es ist nicht so, dass nur deshalb, weil keine wirksame oder gar keine Verschlüsselung vorliegt, man dieses Fernmeldegeheimnis brechen dürfte.
Also es ist nicht so wie bei einer Postkarte. Wenn ich eine Postkarte schreibe, dann weiß ich, da kann jeder mitlesen. Der Postbote.
Ja, ist schon richtig, aber auch für die Postkarte gilt in Deutschland, wenn man jetzt die legalistische Perspektive einnimmt, natürlich ein Fernmeldegeheimnis. Also auch eine Postkarte unerlaubterweise mitzulesen, wäre nicht erlaubt.
Welchen Sinn verspricht sich Google vom Abgreifen von WLAN-Daten? Also wenn ich eine Kamera baue, damit durch die Straße fahre, um die Straßensicht aufzuzeichnen, deswegen ja Street View, warum baut man da noch was ein, womit man WLAN-Netze identifizieren kann?
Das kann verschiedene Gründe haben. Das eine wird sicherlich damit zusammenhängen, dass man versuchen will, etwa tragbare Geräte wie Telefone oder eben tragbare Computer mit einer Technik auszustatten, die sich anhand dieser WLANs orientiert im Raum, also lokationsgebundene Services. Dafür ist es sehr praktisch, wenn man ohnehin jede Straße abfährt, dass man auch noch feststellen kann, wie viele WLANs gibt es da, welche davon sind offen, wie heißen die. Da kann man sich später daran orientieren, wo man sich tatsächlich befindet und zwar sehr genau, ohne dass man etwa ein GPS-System, also satellitengestütztes System benutzen müsste. Es gibt auch Anbieter, andere als Google, die solche Techniken bereits anbieten, dass man sich also anhand der Lokationen von Funknetzen, zum Beispiel für Mobiltelefon, wiederum orientieren kann, um die Positionierung dieses Gerätes zu erleichtern und auch teilweise zu präzisieren.
Nun kann ich mir auch vorstellen, dass es sehr sinnvoll ist, zu sehen, wo gibt es unverschlüsselte Netze, damit ich mich dort einhacken kann im Sinne eines Freifunknetzes, dass ich Kosten spare.
Man muss sich in offene Netze in keiner Weise reinhacken, die sind offen.
Ja, ja, jetzt, okay, das ist vielleicht so ein bisschen piratenmäßig ausgedrückt, aber ich meine, man kann sich ja dann unter Umständen verbünden mit anderen und gemeinsam surfen.
Ja klar, die Freifunknetze, die gibt es in Deutschland, die sind ja auch sehr zu befürworten, wenn man eben immer dann, wenn man in Reichweite so eines Freifunknetzes ist, eben mal schnell bei Wikipedia nachgucken kann oder seine Mails abholen kann, ist ja eine tolle Sache, aber ich denke nicht, dass das der Zweck war, der Einsammlung dieser Daten, denn dafür ist, glaube ich, das ist zu flexibel in diesem Bereich, da ändert sich zu schnell zu viel. Ich denke, dass es eher darum geht, auch statistische Daten einzuholen, ja, wie viele Netze sind da überhaupt und nicht, um statisch festzustellen, wo sind offene und geschlossene, weil sich das ja sehr schnell ändern kann. Es ist eher so, dass man natürlich davon ausgeht, dass Funknetze an sich schon ein bisschen stabil sind, das heißt, die werden vielleicht auch in 2 Jahren noch da sein, aber dass es darum geht, welche offen sind und das aufzuzeichnen, darum wird es wohl kaum gegangen sein.
Also zu Recht Google jetzt unter Anklage?
Zu Recht unter Anklage. Also ich denke, dass es zunächst eine gute Sache ist, für uns alle darüber nachzudenken, ob es eigentlich einen Unterschied macht, wenn jemand versucht, quasi so ein holistisches Prinzip zu fahren und überall die WLANs und die Fassaden aufzuzeichnen. Ob das einen Unterschied macht dazu, dass ich natürlich etwa dort, wo ich wohne oder wo ich arbeite, auch sehen kann, welche WLANs sich da so befinden. Ich glaube, die Debatte anzustoßen ist nicht verkehrt. Ja, wie stark so eine landesweiten nationalen Datensammlungen im öffentlichen Raum voranschreiten dürfen. Diese Debatte steht aus, denn es wird mehr Anbieter geben, die ähnliche Projekte planen. Ja, Google ist ja nun Vorreiter, weil es einfach viel Geld und viel Equipment und viel Technik hat. Aber darüber werden wir, glaube ich, einfach debattieren müssen. Ja.
Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club. Und das Wort Anklage eben war mehr moralisch und nicht juristisch gemeint. Zu einer juristischen Anklage ist es noch nicht gekommen. Und Erik Schmidt, der Chef von Google, sagte auch auf eine Frage von Stern Online, ob er denn mit einer Klage rechnet. No foul, kein Schaden. Wem wurde denn Schaden zugefügt? Nennen Sie mir diese Person. Während Google-Mitgründer Larry Page sich wenigstens entschuldigt hat, es tut mir leid, sagte er der Welt am Sonntag, es ist definitiv ein Fehler gewesen. Radio Radio 1 Medienmagazin, 20 Jahre nach der bewegenden Zeit des Journalismus im Osten Deutschlands, als sich die neuen Länder so langsam zumindest auf dem Papier versuchten zu konstituieren und die DDR noch existierte. Das muss man noch dazu sagen, also die DDR existierte ja wirklich noch. Die Regierung wurde geleitet von de Maizière und man bereitete sich auf den Zusammenschluss, auf die Vereinigung mit der Bundesrepublik Deutschland vor, nach Einigungsvertrag. Artikel 36, wissen wir, hat was mit dem Rundfunk zu tun, aber die Zeitungen, die hatten, geleitet durch Medienminister Müller, da, sagen wir mal, folgten eher dem marktwirtschaftlichen Trieb und es kamen westliche Investoren, die Zeitungen kauften, beziehungsweise es gab Neugründungen, entweder durch eigene Verlage, die die Chance sozusagen der Zeit nutzten, um endlich mal eine Zeitung herauszumachen, so wie es die Journalisten selbst wollten. Oder es gab dann eben auch, man erinnere sich nur an die Murdoch-Zeitung, Superzeitung, die es, und da spreche ich sicherlich vielen aus den Herzen, nicht mehr gibt. Aber blicken wir mal gemeinsam zurück auf diese Zeit von vor 20 Jahren mit Sergei Lochthofen. Er ist Ihnen, liebe Gebührenzahler, vielleicht bekannt einerseits durch den Presseclub, weil er dort des Öfteren zu Gast war als Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Und er wurde in den letzten Wochen und ja, man muss auch sagen, fast Monaten in die Medienschlagzeilen gerückt, weil der Watz-Konzern mit seiner Arbeit insofern nicht mehr zufrieden war, als dass sie ihm nahelegten, und das haben sie dann auch durchgezogen, die Chefredakteursposition zu verlassen. Sergei Lochthofen im Gespräch mit mir zuerst auf die Frage, warum es die Neugründungen oder Westimporte nicht so schafften wie die einstigen SED-Bezirkszeitungen. Und die Thüringer Allgemeine war ja vorher auch eine, die nannte sich Das Volk. Er wurde demokratisch gewählt, damals im Jahre 1990, und hatte dann die Leitung bis vor kurzem inne. Also nochmal die Frage, warum es die SED-Bezirkszeitungen besser geschafft hatten.
Ja, die meisten, die damals auch die Treuhand und die Politik beraten haben, die kamen von den großen Verlagen in den alten Ländern, die sagten also, diese ehemaligen Parteiblätter haben alle keine Chance, weil sie sich das draußen auf der Straße angesehen haben, der Joghurt war aus dem Westen, die Bananen sowieso, also das Bier war sogar zu der Zeit sozusagen aus dem Westen, am besten aus Bayern. Dann stellte sich plötzlich raus, dass die Prozesse im Kopf etwas anders verlaufen als im Magen. Das heißt, viele von den Zeitungen, die dann neu gegründet worden sind, hatten fast den gleichen Fehler gemacht wie die Vorgänger vor der Wende. Sie versuchten den Leuten schon wieder zu erzählen, was sie zu denken hatten. Das machten die Kollegen aus den alten Ländern mit großer Inbrunst. Das heißt, ihr habt jetzt 40 Jahre lang das Falsche geglaubt, jetzt sagen wir euch, was richtig ist. Diesen Zahn hatte man den Journalisten im Osten gezogen. Das heißt, sie waren in der Situation selbst irritiert, und dann kommt der zweite Punkt dazu. Diese ganzen Umbrüche, die die Menschen draußen erlebten, erlebten sie auch. Und wenn sie einen halben Schritt schneller waren als die Menschen, als ihre Leser, da waren sie gut.
Aber das erklärt nicht, warum zum Beispiel die andere Zeitung es nicht geschafft hat.
Dazu gehört noch eine große Professionalität. Also eine Zeitung kann man nicht anhand von netten Debatten und sozusagen einem losen Verhältnis dazu tatsächlich machen. Ich glaube, täglich das Ganze an die Leser zu bringen, auch vieles aufzugreifen, was sie interessiert, das ist schon eine Sache, die sehr professionell gemacht werden muss. Ich habe das damals in dieser Wendezeit erlebt. Wir haben zum Beispiel dem neuen Forum angeboten, in der Zeitung bei uns einen guten Platz zu bekommen. Jede Woche, wir haben eine Seite zusammengekriegt, und dann waren sie einfach müde und wollten nicht jede Woche tatsächlich wieder diese Seite füllen, sodass wir gesagt haben, das wird so nicht funktionieren, wir müssen es selber machen. Trotzdem sage ich jetzt mal, es gab eine Sprache, es gab ein gemeinsames Erlebnis, es gab gemeinsame Erfahrungen, es gab gemeinsame Biografien. Das alles in der Summe ergab natürlich eine Melange, die tatsächlich dem Leser im Osten durchaus vertraut war. Und sie konnten zumindest bei einem Teil der Redakteure auch sagen, die haben auch vor der Wende zum Teil nicht nur Unsinn geschrieben. Das heißt also, dieser Zusammenhalt war da, und ich glaube, der hat dann auch letztlich getragen. Denn die meisten Zeitungen tatsächlich, die aus den alten Ländern kamen, schrieben über den Osten nach wie vor wie in Auslandskorrespondenzen.
Das ist ja geradezu unklug, Sie aus dem Amt zu jagen, weil Ihre Zeitung war hoch profitabel, und zudem haben Sie diese Identität, die regionale Identität. Aber haben Sie eine Erklärung dafür, warum es mit der Geduld der Verleger zu Ende war bei Ihnen?
Also ich vermute, ich kann das nur vermuten, weil mir eigentlich im entscheidenden Gespräch nichts gesagt worden ist, aus dem ich entnehmen könnte, das geht auf keinen Fall. dass die Vorstellung, wie in 5, 6, 10 Jahren eine Zeitung aussehen kann, durchaus unterschiedlich sind. Ich glaube, aufgrund der Preisentwicklung wird die Zeitung teurer werden und die Menschen, die uns lesen, werden immer klüger und immer intelligenter, weil nur diese haben dann das Geld und haben auch fallen auch die Entscheidung, diese Zeitung zu kaufen. Das heißt, wir müssen uns auf eine Leserschaft konzentrieren, der wir tatsächlich ein Produkt liefern, das sie auch für diesen Preis 35, 40 Euro im Monat bezahlen wollen. Und da, glaube ich, kann man nicht Fastfood anbieten und Gourmetpreise verlangen. Das wird nicht funktionieren. Die Menschen sind nicht dumm.
Also Sie glauben tatsächlich daran, dass die Zeitung, die Papierzeitung, sich zu einem elitären Medium entwickeln wird?
Sie wird in einem bestimmten Verbreitungsgebiet noch einmal schrumpfen, was ihre Auflagenzahl betrifft. Aber sie wird sicherlich für einen bestimmten Kreis der Leser nach wie vor ein wichtiges Medium sein, weil es natürlich Informationen bündelt, sortiert, verlässlich macht. Im Internet passiert das ja alles nicht. Wir wissen nie, wie die Quellen wirklich aussehen. Wir können sie zumindest sehr schwer nachprüfen. Man muss viel Zeit darauf verwenden, um das Richtige zu finden, um sich überhaupt dort tatsächlich zu bewegen. Es sei denn, man hat viel Zeit, das gibt es auch Menschen, aber viele, die täglich einen harten Job haben, der zwar gut bezahlt ist, aber eben beschäftigt sind, für die ist eine Zeitung oder eine Zeitung am Wochenende nach wie vor ein wichtiger Punkt. Ich glaube auch, das wird dann auch viele erfolgreiche Menschen unterscheiden von einem geistigen Prekariat, das eben halt keine Zeitung mehr liest.
Sie stimmen also auch nicht ein in diese iPad-Euphorie?
Selbstverständlich sind neue technische Entwicklungen auch, die schön aussehen, gut in der Hand liegen. Das ist alles eine Möglichkeit, wie eine Zeitung am Ende in 20, 30 Jahren beim Verbraucher ankommt, beim Leser. Das weiß ich nicht. Also ich hoffe, es ist nach wie vor Papier, weil das was ganz Schönes ist, ja, Papier. Aber es kann sich natürlich auch zu einem Teil verändern. Das ist ja heute schon so der Fall. Aber ich glaube nicht, dass die Zeitung vom Grundprinzip her, von der Idee her, dass professionelle Kenner Informationen Menschen vermitteln und das auch bezahlt werden muss, dass das sicherlich weiterhin bleibt. Sehen Sie, Sie können heute im Internet jederzeit nachlesen, wie man sich selbst den Blinddarm operiert. Ich würde Ihnen trotzdem nicht empfehlen, das selbst zu machen, auch wenn das möglicherweise sogar gut geht, sondern ich würde zu einem Spezialisten gehen und der Medienspezialist ist nun mal auch der Journalist.
Wird Ihr Sachverstand zurzeit abgefragt oder ist das jetzt eine Zwangspause, nachdem Sie den Posten verlassen mussten, nachdem Sie immer noch neu sortieren? Was machen Sie? Die konkrete Frage.
Also ich bin gekündigt und schaue mich um, ob es in diesem Land für das, was ich machen kann, auch nach wie vor Bedarf gibt. Ich gehe mal davon aus, ich bin kein Pessimist vom Hause aus. Ich habe ansonsten jeden Tag viel zu tun, ich schreibe viel, ich habe eine große Pflicht gegenüber der Familie, wir haben eine nicht uninteressante Familiengeschichte, ich muss das mal tatsächlich mal aufschreiben, ich hoffe auch, dass es interessant wird, aber darüber hinaus schaue ich und hoffe auch tatsächlich, dass jemand Interesse findet zu sagen, ja, da ist genug Glut vorhanden, mit dem könnte man was anfangen.
Aber Sie würden nicht wie Aus zum Beispiel ein neues Printprodukt inszenieren, kreieren und dann auf den Markt bringen?
Also ich lese diese Nachrichten mit Interesse, wobei ich mich immer natürlich frage, was dabei am Ende rauskommen kann. Also wir sehen ja, wie schwer gerade der Zeitschriftenmarkt im Augenblick ist. Also wenn wir sehen, wie schwer es der Spiegel und der Stern, also als etablierte Marken und auch der Fokus haben, überhaupt auf diesem Markt zu bestehen, da frage ich mich, gibt es einen Bedarf für ein drittes Magazin, das möglicherweise auch mit dem Hintergrund, den ich sehe, von Menschen getragen wird, die vor allem auch billige Produkte machen können, ob das Interesse ist. Und ich habe natürlich in den letzten 20 Jahren eine ganze Reihe Zeitschriften kommen und gehen sehen und auch gute Zeitungen, wenn ich allein daran denke, was Bissinger für eine gute Wochenzeitung die Woche gemacht hat. Und es ist dann trotzdem der Atem nicht da gewesen und das Geld nicht da gewesen. Also ich bin da verwundert, dass man gerade in dieser Zeit der Krise auch so etwas lancieren will.
Das nennt man antizyklisch reagieren.
Das ist richtig. Man braucht nur die richtigen Leute dazu, die dann sagen, gut, okay, wir haben jetzt für 5 oder 10 Jahre das Geld dafür. Das ist nicht ganz einfach. Ich vermute mal, alle, die sich damit beschäftigen, schauen sich an, wie schwer es auch zum Teil der Fokus beispielsweise hat, weiterhin eine ausreichende große Klientel anzusprechen, obwohl dort auch inhaltlich durchaus eine Überlegung zugrunde lag, die jeder nachvollziehen konnte. Es gab sozusagen auch selbst in der werbenden Wirtschaft vor 20 Jahren so eine Melange, so eine Stimmung, der Spiegel sei zu stark an dieser Stelle. Und aus diesem Grunde hat man allein schon sozusagen ein Pendant dazu gesucht. Ja. ich sehe da sozusagen im Augenblick auch die Idee nicht ohne weiteres, die tatsächlich jetzt nochmal zündet und sagt, also okay, wir haben jetzt Gründe, warum man Spiegel und Focus beispielsweise nicht nehmen soll, sondern uns.
Sergei Lochthofen, Ex-Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Wir bleiben thematisch bei den Zeitungen und ihrer Zukunft und der Frage, ist die Gegenwart der US-Zeitung geeignet, die Zukunft der deutschen Zeitungen zu bestimmen? Doch zuvor der Radio 1 Service. Hier gleich nach Roxy Music.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und jetzt stelle ich Ihnen Dr. Ralf Siebmann vor. Er ist Medienberater und ist im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger in die USA gereist, um sich mal vor Ort anzugucken, was man immer nur so aus der Ferne hört, wie es aussieht, wie es sich anfühlt und wie es diskutiert wird, wenn Zeitungen sterben. Und hat das alles zusammengetragen, um dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger und den angeschlossenen Mitgliedern, den Zeitungsherstellern, vielleicht einen Blick zu geben, wie es hier aussehen könnte oder auch nicht. Aber dazu gleich mehr. Und ich fragte ihn zuerst, wo es denn für ihn am dramatischsten aussah in den USA.
Also das Paradebeispiel mit negativen Vorzeichen ist natürlich die Tribune Company, das höchst verschuldete Zeitungsunternehmen der Welt mit 13 Milliarden US-Dollar. Sie unterliegen einem Restrukturierungsprozess, den sie, wie mir voller Optimismus vom Management dort berichtet wurde, auch wahrscheinlich stemmen werden. Ich nehme mal Beispiele wie Orlando oder ich nehme auch mal Beispiele wie Cincinnati. Wir sind auch unter den Rahmenbedingungen einer Medienwirtschaftskrise, der zweiten ja bekanntlich seit 2000 bzw. 2001, bei der Frage Qualitätsjournalismus Quo Vadis, an dem Punkt, dass natürlich überlegt wird, mit welchen Finanzierungsmodellen und mit welchen Finanzierungsstrategien man ein hohes Maß an Qualitätsjournalismus erhalten kann. Das heißt, wie können bestimmte redaktionelle Ressourcen über Wasser gehalten werden, wie können sie möglicherweise, siehe das aktuelle Pool-Modell bei Dumont, Schauberg, wie können sie möglicherweise durch neue Koordinationen einigermaßen effizient gehalten werden, wie können Korrespondentenplätze, sei es in Berlin oder in den Landeshauptstädten, sei es aber auch weltweit, weiterhin dauerhaft finanziert werden. Also es ist eine Frage, wie schaffen wir Voraussetzungen dauerhaft für Qualitätsjournalismus. In Amerika ist die Frage in vielen Verlagen genau umgekehrt. Das heißt, einmal bedeutet das amerikanische Modell, dass viele Unternehmen an der Börse gelistet sind und Rendite erwirtschaften müssen. Und in diesem Prozess ja, des Zwangs zur Renditeerwirtschaftung haben sich die amerikanischen Zeitungsverleger die Frage gestellt, wie sie es hinkriegen, also möglichst nur noch so viele Journalisten fest anzustellen, die benötigt werden, um einen bestimmten Level oder ein bestimmtes Niveau an journalistischer Qualität zu finanzieren. Und am Beispiel von Chicago Tribune oder auch Cincinnati Enquirer, ein Weg, also dieses Kostenmanagement auf der einen Seite mit einer gewissen Absicherung von redaktionellen Inhalten auf der anderen Seite zusammenzubringen, ist der positive Umgang mit Modellen von Social Media.
Stimmt das Bild, was man aus Deutschland öfter mal wahrnimmt, dass es zeitungsfreie Städte in den USA bald geben wird? Also Städte, die vorher eine Zeitung hatten, eine lokale.
Es gibt ja schon Städte, die ohne eine gedruckte Zeitung sind. Es wird Städte geben, über 400 und 500.000 Einwohner in absehbarer Zeit, die ohne gedruckte Zeitung sein werden. Ich nenne das Seattle-Syndrom. Es gibt ganz unterschiedliche Modelle für diesen Prozess, den die Fachleute Vanishing of Newspaper nennen. Also entweder verschwindet eine Zeitung gänzlich. Das ist in einigen Städten der Fall. Das zweite ist, sie verschwindet nicht gänzlich, aber sie reduziert beispielsweise ihren Takt, als Printausgabe im Markt in Erscheinung zu treten, auf zwei- oder dreimal maximal die Woche und baut parallel dann ihre Website auf und aus. Oder sie, wie zum Beispiel das Christian Science Monitor, erscheint ausschließlich nur noch als Online-Zeitung.
Wird das als Kulturschock verstanden, als Debakel, als etwas, was unwiederbringlich zugrunde geht? Oder ist das so ein normaler Prozess wie bei der Ablösung vom Petroleumlicht auf elektrische Glühbirne?
Nein, es ist schon zumindest für die politischen Eliten und für die aufgeklärten Gruppierungen, vor allen Dingen an der Ostküste, ist es schon eher ein Debakel. Es gibt Statements von Präsident Obama, wo ganz deutlich wird, dass man über ein Kulturgut spricht, das möglicherweise vom Markt verschwinden könnte, das aber für Demokratie, für politische Partizipation, für einen bestimmten kulturellen Diskurs der Gesellschaft unverzichtbar ist. In großen Teilen der amerikanischen Geschäftswelt, in großen Teilen der typischen durchschnittlichen Amerikaner, die ja eher auf sich gerichtet sind, und auch in großen Teilen der jungen Generation ist das völlig anders. Das heißt, man muss sehen, wenn wir über Verluste im Bereich von Printmedien in den USA sprechen, dass wir über eine Gesellschaft sprechen, die vor allen Dingen vom Fernsehen dominiert und geprägt wird. Das heißt, dass die Informationsquelle Nummer eins, selbst im Lokalen, ist das Fernsehen. Man muss natürlich auch sehen, dass das nicht nur eine Konkurrenzsituation ist zwischen lokalem Fernsehen, oft übrigens ein Fenster der großen Ketten wie ABC oder MSNBC oder auch Fox, sondern dass wir hier auch eine Konkurrenzsituation in den Werbe- und Anzeigenmärkten. Das heißt, die lokalen Zeitungen haben eine völlig andere, also die Metropolenzeitungen, eine völlig andere Wettbewerbssituation journalistisch, wie als Unternehmen, als eine deutsche typische Regionalzeitung.
Sieht man, wenn man in die USA schaut, in die Zukunft der deutschen Zeitungslandschaft?
Die Amerikaner waren ja für Medienmacher in Europa immer so etwas wie ein Benchmark, ein potenzielles Vorzeigeland, ein potenzielles Modell. Man muss ja auch sehen, viele in Amerika vorangetriebenen Medienentwicklungen sind ja dann nach Europa gekommen. Ich sage mal vom Hollywood-Kino bis zum Newsroom sind es Entwicklungen, die aus Amerika adaptiert worden sind. Ich denke, dass der BDZV nicht, um seine Strategie zu fundieren, wirklich im Augenblick nach USA schaut oder schauen müsste. Ich beobachte eher, dass die Diskussion über eine mögliche Amerikanisierung der deutschen Zeitungslandschaft eher so in einem bestimmten Umfeld von Kongressen oder von Bloggern oder von Medienleuten auch klassischer Schule hochgezogen wird. Und an dieser Stelle hakt mein oder das Interesse des Zeitungsverlegerverbandes ein, um mal einfach dieses leichtfertige Umgehen mit Zahlen oder Trends zu unterfüttern, mehr Transparenz und mehr Differenzierung zu ermöglichen.
Dr. Ralf Siepmann, er ist Autor der Studie Die Zeitungen in den USA, Konvergenzen und Divergenzen zum deutschen Zeitungsmarkt. Ich kündige ja immer gern Musik an, die Sie so ein bisschen aus der gewohnten Rezeptionshaltung hinaus katapultieren. Und das ist so eine Musik jetzt.
Wir stehen hier oben als Freunde und gehen durch dick und durch dünn.
Gemeinsam schaffen wir alles.
Ganz egal, wie alt wir schon sind.
Gemeinsam schaffen wir alles. Ganz egal, wie alt wir schon sind.
Ja, das könnte das Motto sein von Exocet Effects, der GmbH, die sich für visuelle Effekte in Babelsberg und Berlin widmet. Denn ich muss Ihnen was nachtragen vom 30. Januar. Da hatte ich ja hier eine sehr interessante Runde. Sie erinnern sich, wo es auch um Visual Effects ging. Also das am Computer Generieren von fast lebensechten naturalistischen Szenen für die Kino- und Fernsehbranche. Und damals sagte ich Ihnen, dass ein Wettbewerb ausgerufen ist, der Länder Berlin und Brandenburg, und dass es da gilt, die Besten zu finden, die gerade im Visual Effects Bereich, ja, wenn man nicht sogar von Weltspitze reden mag, aber zumindest hier in dieser Region absolute Spitzenleistungen sind. Und nun ist jemand gefunden worden mit der Exocet GmbH, wo man durchaus sagen kann, das ist sogar Weltspitze, und dann auch noch in Berlin und Brandenburg, weil die Firmen in beiden Ländern sitzen. Ich interviewte Frank Zahn, er ist der Chef von Exocet Effects GmbH Babelsberg und auch Schöpfer der Tieranimationen eben gehörten Songs. Das ist nämlich die Filmmusik von den Bremer Stadtmusikanten. Ein Märchen, was im Ersten zu sehen war. Und er hat dafür gesorgt mit seinem Team, dass die Tiere so ein bisschen menschlich aussehen, wenn sie dann auch sogar noch reden, wie im Märchen halt. Und den ersten Preis bekamen sie für die Software Aurora 2.0. Aurora, wissen alle, heißt Morgenröte. Und was kann das also sein? Aurora 2.0. 2.0?
Uns geht es hauptsächlich um Effekte und dann ganz speziell um Wettereffekte. Und was wir machen wollen, ist, diese Effekte schon am Set, also beim Dreh, schon vorzuvisualisieren. Previs nennt man das Ganze. Das heißt also, wir bieten dem Regisseur an einem Set die Möglichkeit, schon zu sagen, wie sein Wetter später auf dem fertigen Bild aussehen soll. Und das mit einem Echtzeitsystem. Also das heißt, er hat diverse, ich sag jetzt mal Schieberegler, diverse Einstellmöglichkeiten und gemeinsam mit ihm am Set definieren wir stärkerer Regen, mehr Wind, mehr Schnee, ähnliches und haben dann schon dort sozusagen ein fast finales Setup für die spätere Produktion.
Und das muss man sich so vorstellen, dass da, ich nehme mal an, zum Beispiel Fenster in einem Studio sind und da ist eine grüne Wand dahinter und Sie müssen mit dem Computer dann auf einem Monitor dem Regisseur schon zeigen, wie es dann praktisch aussieht, so wie es der Zuschauer dann sieht. Und aber das eben tatsächlich in Echtzeit. Wo ist da das Problem bisher gewesen? Warum ging das vorher nicht?
Eigentlich ist es eine Verknüpfung aus, wir sind ja sowohl im Computerspielbereich aktiv, da wird sehr viel in Echtzeit gemacht und auf der anderen Seite sind wir halt im VFX, Visual Effects Bereich aktiv und da wird eigentlich Status quo fast nichts in Echtzeit gemacht. Und wir haben beide Welten einfach mal sinnvoll verknüpft. Und wir erreichen am Set wahrscheinlich, wir fangen jetzt erst damit an, eine Qualität von ca. 90% von dem endgültigen Bild. Und die restlichen 10% werden dann sehr aufwendig nachträglich davon erzeugt. Aber wir glauben daran, dass es eine extreme Zeitersparnis bringt, weil wir schon das Endergebnis direkt mit den kreativen Leuten abgesprochen haben.
Das Problem war, wenn ich Sie richtig verstehe, in der Rechenleistung, dass man also, weil Kinoqualität was anderes ist als selbst HD-Qualität zu Hause im Fernseher und da weiß man schon manchmal, wenn man ein Amateur ist, wie lange so ein HD-Bild gerechnet werden muss beim Mixen. Wie schaffen Sie das? Ist das eine intelligente Software oder haben Sie einfach nur eine bessere Hardware als manche andere?
Also ich glaube einfach, wir verknüpfen intelligent Software und Hardware, die am Markt ist. Wir müssen gar nicht so viel neu erfinden, sondern wir schauen einfach, was gibt es und haben das und stellen das so zum ersten Mal zusammen. Das hört sich natürlich sehr einfach an, das sind mehrere Jahre Entwicklung, die dann dahinter stecken, aber diese Kombination aus Techniken, die jetzt vielleicht erst wirklich verfügbar sind, bringt uns dann in die Lage, so etwas Neues zu schaffen. Und das auch, und das ist, glaube ich, das Spannende, auch weltweit zu vertreiben.
Eben, weil also auf die Idee sind bestimmt andere gekommen. Ich habe gehört, bei Avatar zum Beispiel wurde auch viel in Echtzeit dem Regisseur schon angeboten. Mhm. Also die ganze Avatar-Steuerung war für den Regisseur auch zu sehen. Aber das sind offenbar hochspezialisierte Menschen, die sowas entwickeln. Und die gibt es nicht wie Sand am Meer und die gibt es aber auch bei Ihnen.
Und ein Unterschied ist auch, bisher wird sehr viel mit Handarbeit am Set gemacht. Also das heißt, für jede einzelne Szene wird einfach etwas neu entworfen und dann in Echtzeit sozusagen geprevist. Wir wollen ein Software-System schaffen, um sehr viele Fälle damit abzudecken. Nicht alle, deswegen konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf Wettereffekte. Man kann es später aber auch noch weiter ausdehnen auf andere Phänomene, auf andere Vorvisualisierungen, die dem Regisseur schon sehr starken oder sehr guten Eindruck vom Endprodukt bietet.
Nun aber meine Frage, warum nehmen Sie an solchem Wettbewerb teil, wenn Sie denn schon Profi sind, wenn Sie denn schon erfolgreich sind und Sie sind auch bei Bremer Stadtmusikanten verantwortlich gewesen für die Visualisierung von Tierbewegungen, die den Menschen ähneln, also wenn Tiere sprechen, das können Sie auch hinkriegen. Sie sind doch schon erfolgreich, warum nehmen Sie da an so einem Förderwettbewerb teil?
Gute Frage, aber an sich muss man natürlich auch immer in die Zukunft denken und weiterhin erfolgreich sein. Nein, wir brauchen Unterscheidungsmerkmale, das ist ganz klar. USPs sind auch in unserem Geschäft extrem wichtig und wir sind gut im Bereich Tieranimationen, Gesichtsfacial Facial Expressions etc. Und haben halt in den letzten Jahren auch sehr viel Wettereffekte gemacht in verschiedensten Kino- und Fernsehproduktionen, sehen aber, dass man von der Manufaktur in eine Industrialisierung kommen muss, wenn man viel stärker international arbeiten möchte. Und das schaffen wir bisher noch nicht. Wir sind sehr gut im deutschen Markt vertreten, aber natürlich steckt hinter dem Programm auch die erste Phase eines Förderwettbewerbs. Das heißt also, wir müssen viel Geld in diese Software stecken und kriegen dadurch Unterstützung der beiden Bundesländer Berlin und Brandenburg, die uns erst ermöglichen, das auch wirklich auszuproduzieren, zu entwickeln. Also da stecken jetzt noch bestimmt anderthalb Jahre Entwicklung drin, bis wir wirklich das so final am Markt haben, wie wir uns das vorstellen.
Und da ist so ein Preis tatsächlich hilfreich? Also man stellt sich das immer so einfach vor, mit ein bisschen Geld, denn es sind 5.000, ich weiß nicht, wie viel in der Software steckt, aber hilft das tatsächlich?
Die 5.000 Euro, nein. Die 5.000 Euro sind, glaube ich, eher als Anerkennung zu verstehen. Aber hinter diesem stecken ja mehrere hunderttausend Euro Fördergeld, die in verschiedene Companies gesteckt werden. Und die bieten natürlich schon die Möglichkeit, etwas zu tun, was man vielleicht alleine nicht getan hätte oder nicht alleine stemmen könnte, weil einem das Risiko vielleicht zu hoch wäre an der Stelle. Ja, also hier hinter steckt eine insgesamt beantragte Fördersumme von allen Unternehmen von ca. 2 Millionen Euro.
Der Preis Visual Effects Wettbewerb ist vorbei, aber es gibt weitere Förderpreise. Ingrid Walter, Leiterin des Referats Kommunikation, Medien, Kulturwissenschaft, Kulturwirtschaft, bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, beschreibt warum.
Wir haben angefangen mit einem Wettbewerb Serious Games, der sehr erfolgreich gewesen ist und daran konnte man sehr schön ablesen, wie die Idee, nämlich Spiele auch für den ernsthaften Zweck, also für ernsthafte Anwendungen zu machen, tatsächlich elektrisiert hat und eine ganze Branche und auch ihre Abnehmer dazu gebracht hat, enger zusammenzuarbeiten und neue Projekte und neue Ideen zu entwickeln. Also das war der erste Wettbewerb, Visual Effects, der zweite. In der Zwischenzeit läuft bereits der Modewettbewerb, der ein ganz anderes Ziel hat, nämlich das Ziel, junge, aufstrebende Modedesignerinnen und Modedesigner auszuwählen und mit einem in diesem Fall ziemlich hohen Preisgeld dazu zu bringen, dass sie wachsen und gedeihen können. Und es läuft der Wettbewerb E-Books, auch einer, der wieder das Ziel hat, eine technische Entwicklung, die wir sehr deutlich kommen sehen, dazu zu nutzen, um die Branche in Berlin und Brandenburg darauf vorzubereiten, miteinander zu vernetzen und zu neuen Ideen zu bewegen. So, und dann haben wir noch in der Pipeline etwas zum Thema Open Source. Sehr interessant, sehr wichtig für Berlin. Im Vordergrund steht die Idee der Wettbewerbe, die vernetzen sollen und zusammenführen sollen und neue Ideen generieren sollen. Die Förderung wird bei jedem Wettbewerb wieder unterschiedlich ausgestaltet. Wir hatten jetzt zwei Wettbewerbe, wo es nur ein kleines Preisgeld gab und die Hauptförderung in der Technologieförderung bestand. Im Bereich Mode ist es so, es wird ein Preisgeld ausgereicht von 25.000 Euro. Und für den ersten Sieger und etwas weniger für die beiden weiteren Sieger. Und im Bereich E-Books wird es so sein, dass die Ideen, die dort entwickelt werden, dann auch mit einer Förderung, die 25.000 Euro betragen kann, entwickelt werden können.
Wo muss man sich jetzt konkret bewerben? Also beim E-Book kann ich mir vorstellen, es gibt ja hier das WePad, das nicht mehr WePad heißen darf, sondern nur noch WeTab. Das ist eine, zumindest die weltweit Beachtung gefunden hat, eine Firma. Aber vielleicht gibt es ja, ich will nicht sagen, dass es Garagenentwickler gibt in Berlin, aber dennoch, wie kann man sich bewerben?
Wir fangen bei den Wettbewerben immer so an, dass wir eine Auftaktveranstaltung machen. Die Auftaktveranstaltung zu Evolving Books, so digitaler Mehrwert für Bücher, die ist bereits gewesen vor circa 6 Wochen, war sehr gut besucht, sehr erfolgreich, heftige Diskussionen der Teilnehmer untereinander. Und die Teilnehmer waren zusammengesetzt aus den Technikherstellern, die Sie gerade genannt haben, aus den Softwareherstellern. Dann natürlich Schriftsteller, die hätte ich auch als erste nennen sollen, denn an die richtet es sich, und die Verlage. Und was für mich sehr erfreulich war, es hat sich bereits in der Diskussion haben sich bereits die ersten Projekte entwickelt. Wir haben aber nichtsdestotrotz die Unterlagen zur Ausschreibung natürlich auf unserer Webseite projektzukunft.berlin.de. Und dort ist auch eine Kooperationsbörse. Das heißt, wenn ein Schriftsteller oder ein Verlag sagt, naja, jetzt müssten wir aber ganz gerne mal mit jemand aus der Softwarebranche zusammenarbeiten, weil das passt uns alles noch nicht, wie das dargestellt ist, dann kann man sich dort die Kooperationspartner suchen.
Und spätestens beim E-Book sind wir wieder dabei. Das ist ja auch sehr interessant für die Zeitungslandschaft, was man darauf vielleicht lesen kann. Im Hintergrund pfeift sich schon ein Olli Massiff. Er begleitet Sie wieder durch die Samstagnacht. Und hier stimmt sie schon mal Robbie Williams ein. Nicht ohne noch den Hinweis zu sagen oder sagen zu lassen:
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Tschüss. Und im Podcast-Bonus-Track ein ergänzendes Interview zum Thema der US-Studie von Dr. Ralf Siebmann. Und zwar ein Interview mit Dietmar Wolf. Er ist Hauptgeschäftsführer des BDZV. Und die These war ja, die Verhältnisse in den USA sind auf Deutschland nicht übertragbar.
Und es ist zwar deshalb nicht übertragbar, weil wir ganz grundsätzliche strukturelle Unterschiede haben. Der amerikanische Markt, Zeitungsmarkt, ist geprägt von einer Unternehmensstruktur, die vor allem börsengetrieben ist. Das haben wir in Deutschland nicht. Wir haben mittelständische Unternehmen, wir haben Familienunternehmen, die strategisch auch über mehrere Jahre angelegt sind in ihrem Vorgehen. Das ist im amerikanischen Markt nicht so. Die Amerikaner sind sehr von Investoren abhängig, die, das muss man einfach so sehen, sich auch verlaufen haben in den vergangenen Jahren. Sie haben dann als Medienhaus zum Beispiel auch investiert in den Sportbereich, haben Baseballmannschaften gekauft, ja, Basketballmannschaften. Das wäre bei uns undenkbar. Die deutschen Verlage haben Kurs gehalten und sie haben sich auf das konzentriert, was sie können und was sie tun sollen, schlicht auf ihre Kompetenzen und sind insofern sehr gut aufgestellt, auch gegenüber den doch enormen Herausforderungen, denen sie sich zu stellen haben.
Nun sind ja, sagt man ja, die Amerikaner manchmal sogar 20 Jahre den Europäern voraus. Auf dem Gebiet des Internets 5 bis 7 Jahre. Woher nehmen Sie die Gewissheit, dass zum Beispiel die Mediennutzungsgewohnheiten sich nicht angleichen zwischen Deutschland und den USA, unabhängig von der Struktur, wie Zeitungen hergestellt werden?
Aber wir befassen uns ja mit dieser Studie nicht mit Prognosen, sondern unsere Überlegung war, wir wollen Fakten darstellen, wir wollen Strukturen aufzeigen. Und anhand dieser Ergebnisse, die dann vorliegen, kann man vielleicht gewisse Tendenzen oder gewisse Aussagen eher treffen, als wenn wir eben diese Basis nicht zur Hand haben. Und das, was jetzt als Ergebnis vorliegt, lässt uns doch deutlich erkennen, dass es eben Unterschiede in beiden Märkten gibt und dass die Entwicklung einfach so nicht eins zu eins rübergezogen werden kann. Das kann nicht gesagt werden, gut, wir haben die Fastfood-Ketten übernommen, wir haben die Turnschuhe übernommen und das wird im Medienmarkt genauso laufen. Da liegen die Dinge doch etwas anders.
Also positive Erkenntnis, den deutschen Zeitungen geht es nicht so schlecht, wie uns die amerikanischen Zeitungen Glauben machen. Aber das heißt ja nicht Entwarnung, oder doch?
Entwarnung heißt es nicht. Natürlich nicht. Wir haben unsere Herausforderungen hier in Deutschland. Wir haben auch den digitalen Markt. Wir haben in der Tat die Tendenz der Gratis-Mentalität im Online-Bereich und da müssen Geschäftsmodelle gefunden werden, die doch langsam dazu hinführen, dass eben der Leser auch für Qualität bezahlt. Wie das letztendlich aussieht, das kann in abgestuften Dingen passieren, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Das ist ein Prozess, der aber jetzt auch so langsam in Gang kommt und noch in Gang kommen muss.
Die Studie ist vielleicht auch zielgerichtet interessant dafür, was man von den Amerikanern lernen kann. Gibt es einen Punkt, den Sie vorher noch nicht wussten, wo Sie sagen, da müssen wir jetzt mal genauer hinschauen?
Also wenn wir überlegen, was wir von den Amerikanern lernen können, dann ist es vielleicht die Spontanität, vielleicht eine gewisse Experimentierfreudigkeit, die wir in dem Maße hier in Deutschland nicht haben, das Trial and Error. Das geht bei den Amerikanern doch ein bisschen fixer. Ob es den Amerikanern letztendlich hilft, ist eine andere Frage, denn wie gesagt, sie haben strukturelle Probleme und wenn die Strukturen, die Voraussetzungen ungünstig sind, dann kann man experimentieren, wie man will. Dann wird man am Ende dann doch eingeholt von den Strukturen. Und ich bin aber guter Dinge und guter Hoffnung, dass wir neben den guten Voraussetzungen und Bedingungen, die wir hier antreffen auf dem deutschen Markt, eben auch vielleicht noch eine Ecke experimentierfreudiger werden.
Soweit Dietmar Wolf, Hauptgeschäftsführer des BDZV. Die letzten rund 13 Minuten gehören noch einmal Dr. Ralf Siebmann, dem Autor der Studie. Am Wendepunkt die Zeitungen in den USA, Konvergenzen und Divergenzen zum deutschen Zeitungsmarkt. Ein Ausschnitt aus der Präsentation.
Ja, die Eigentümerstruktur in Deutschland, das dürfte Ihnen weitgehend bekannt sein, eher mittelständisch geprägt. Es gibt keine Orientierung an Kapitalmarkterwartungen oder Kapitalmarktzwängen. Finanzinvestoren in Deutschland sind ein doch eher vereinzeltes, fast singuläres Phänomen. In Berlin gibt es ein Haus, wo Sie möglicherweise unmittelbar daran denken. Das ist ohne gewisse Nachwehen im Grunde schon heute Pressegeschichte. Das heißt, die deutschen Verlage weisen eine mittelständische Struktur auf mit berechenbaren Strategien und insofern auch mit der Möglichkeit zu einer gewissen Nachhaltigkeit, was ja, Herr Wolf, denke ich, eine entscheidende Voraussetzung ist, um in diesem digitalen Umbruch mit einer langfristigen Strategie sich zu behaupten. Ja, was für mich auch persönlich ein bisschen überraschend war, so wie Sie, bei Reisen hat man dann hin und wieder mal die USA Today in der Hand, man hat möglicherweise auch die Möglichkeit, die New York Times zu kaufen oder das Wall Street Journal. Das sind ja die klassischen wenigen nationalen Titel, die auch weltweit zu haben sind. Aber unter diesen 1450 Titeln, von denen ich am Anfang gesprochen habe, sind sie natürlich nur eine marginale Gruppierung. Sie sind wichtig für die Eliten an der Ostküste, aber sie sind nicht typisch für den amerikanischen Zeitungsmarkt. Typisch für den amerikanischen Zeitungsmarkt, wenn sie in Staaten gehen wie Ohio oder Illinois oder Nebraska, sind Zeitungen wie etwa dieser wunderbare Enquirer aus Cincinnati. Ich lasse den einfach mal hier auf dem Tisch liegen. Wer Lust hat, kann mal blättern. Das ist das amerikanische Broadsheet, das ich persönlich immer als Longsheet empfunden habe. Und die Art und Weise, wie hier mit Typografie, mit der Navigation von Texten, mit Illustration, mit Grafik und so weiter umgegangen wird oder wie weit sie beherrscht wird, spricht für sich. Sie sehen auch, wenn Sie ein Gefühl haben für das, was man Produktqualität nennt. Wir nehmen doch gerne ein druckfrisch, gleichsam noch atmendes Printprodukt in die Hand. Wir nehmen gerne Bücher in die Hand, die ihre eigene Qualität haben. Da werden Sie auf dem amerikanischen Zeitungsmarkt mit einer anderen Qualität konfrontiert. Als Beispiel, vielleicht Zufall oder auch nicht, habe ich hier die Stuttgarter Zeitung von, die ist einige Tage alt, dabei. Die Stuttgarter Zeitung hat gerade beim European Newspaper Congress in Wien den European Newspaper Award bekommen als beste europäische Regionalzeitung. Das heißt, da sehen Sie in Typografie, in Produktqualität, in Layout eminente Unterschiede. Und das ist natürlich auch ein ganz entscheidender Punkt für Leserblattbindung und überhaupt die Wertigkeit von einer Zeitung in der Gesellschaft. Ganz abgesehen davon, was ich natürlich nicht so einschätzen kann, wird hier auch deutlich, dass amerikanische Druckindustrie möglicherweise auch einen Modernisierungsrückstand hat, was wiederum auch mit der Eigentümerstruktur und den Renditeerwartungen erklärt werden kann oder sollte, weil bestimmte Finanzen, die an die Shareholder gehen, dann möglicherweise nicht in dem Maße investiert werden können. Kommen wir zum Stichwort Tageszeitung als Informationsmedium. Die Zahlen, denke ich, sprechen für sich. Das heißt, die neueste Entwicklung im digitalen Umbruch, Klammer auf oder in Parenthese, die Amerikaner haben hier einen Vorlauf, der etwa 5 Jahre länger währt, was das Internet angeht, mit all seinen Folgen, als wir Europäer, Klammer zu. Das heißt, die neueste Entwicklung ist, dass die Tageszeitung mit einem Anteil von 33% im Medienranking inzwischen ihre frühere zweite Position an das Internet verloren hat. Hingegen, Klick auf die deutsche Konstellation, das Fernsehen ist zwar das Informationsmedium Nummer 1, aber die Tageszeitung behauptet sich mit Abstand stabil und verlässlich auf Position 2. Da wir hier auch unter Journalisten, weitgehend unter Journalisten sind, habe ich für Sie heute mal aus einer Reihe von Parametern, die sich auf die redaktionellen Unterschiede beziehen, das Stichwort Auslandsberichterstattung aufgerufen. Das heißt, wir wissen ja alle als Amerika-Beobachter oder als USA-Reisende oder als politisch Interessierte, die Veränderung, die Beeinflussung der amerikanischen Politik verfolgen, dass die USA so etwas sind wie eine, ich nenne das introverse Gesellschaft. Das heißt, internationale, die globalen Zusammenhänge rangieren weit hinter den lokalen, regionalen und nationalen. Und genau so sind die Zeitungen dann auch in ihrer redaktionellen Struktur zu fassen. Das heißt, die Zeitungen hatten schon immer, jetzt müssen wir wieder von einer klassischen, typischen Regional- oder wie man auch sagen könnte, Metropolenzeitung ausgehen. Die Zeitungen hatten immer schon entweder wenig oder nur marginale Auslandsberichterstattung. Sie hatten entweder keinen Auslandskorrespondenten oder sie hatten Anteile an Pools. Aber in der Entwicklung der Reduzierung der redaktionellen Ressourcen gibt es jetzt einen sehr starken Zugriff auf Korrespondentenplätze. Das heißt, in den letzten 3 Jahren sind, was Auslandsberichterstattung angeht, allein etwa ein Drittel der noch existierenden Korrespondentenplätze für US-Zeitungskorrespondenten weltweit abgebaut worden. Man greift zu auf die internationale oder globale Berichterstattung der Agenturen. Es ist aber nicht nur dies. Das heißt also auch bedeutsame Zeitungen mit einer Auflage von um die 200.000, mit einer Alleinstellung in einem Verwaltungsgebiet von mehreren Millionen Menschen, bauen inzwischen auch ihre nationalen Büros in Washington ab. Und wenn Washington natürlich auch eine Drehscheibe ist, wegen der Nähe zum White House und zum Pentagon, und zum Auswärtigen Amt für internationale Berichterstattung, dann können Sie nachvollziehen und sich möglicherweise auch vorstellen, was das für das Auslandsberichterstattungsangebot einer normalen US-Zeitung bedeutet. Hingegen, denke ich, lässt sich auch nachweisen, ist Auslandsberichterstattung auch und gerade in deutschen Regionalzeitungen ein wesentlicher Qualitätspunkt. Man hält finanziell regionale Korrespondentenbüros oder auch Pools von Korrespondenten aufrecht. Man spielt beim öffentlichen Diskurs über internationale Angelegenheiten, über die Rolle Deutschlands, Europas in der Welt, was diese Thematik angeht, denke ich, eine unverzichtbare und essentielle Rolle. Ja, Zeitung im Nahraum, auch für mich eine sehr starke Überraschung, weil Stichwort Schule und Baumschule, ich natürlich geglaubt habe, dass Regionalzeitungen in den USA, die in Räumen mit mehreren Millionen Einwohnern seit Jahren verwurzelt sind, natürlich eine Menge an einzelnen Ausgaben, an lokalen Ausgaben vorhalten. Das ist aber mitnichten der Fall. Nehmen wir mal Boston Globe, eine Region von 200 Millionen Menschen. Da gibt es eine zentrale Ausgabe und drumherum wuchern metastasenähnlich kleinste und kleine Blätter. Und erst jetzt beginnen die Zeitungen mit neuen Strategien in der lokalen und in der hyperlokalen, also Stichwort Hyperlocal-Ebene, diese strukturelle Defizitstruktur der Vergangenheit aufzuarbeiten. Es bilden sich neue Modelle von Print- und Online-Auftritten im lokalen und hyperlokalen Raum aus. Aber das ist, denke ich, jetzt mal ein Geschäft, das erst so mit einer gewissen Dynamik in den letzten 2 Jahren in Gang gekommen ist und sich total, damit wären wir dann bei der Situation in Deutschland, von der Rolle der Regionalzeitung im Nahraum unterscheidet. Herr Ippen, der ja, wie ich dann auch recherchieren durfte, das ist der bekannte Verleger von Regionalzeitungen in Deutschland, der auch mal an der Ostküste eine eigene Zeitung hatte in den 70er Jahren, hat das schöne Bonmot hinterlassen, dass die Regionalzeitung in Deutschland erfunden sei. Und das ist auch, wenn man sich einzelne regionale Zeitungen anguckt, die bis zu 20, 25 Ausgaben haben, der Fall. Das heißt, eine solche lokale, regionale Verwurzelung finden Sie vielleicht nur noch in Ländern wie in der Schweiz oder teilweise auch in Österreich. Aber in dieser so dicht am Publikum, am Konsumenten, am Leser verwurzelten Konstellation eigentlich nur bei uns. Ja, ich würde das nächste Stichwort mal überschlagen, weil wir dann vielleicht doch in das Gespräch kommen können. Erlauben Sie mir ein kurzes erstes Fazit. Es gab einen Nestor der deutschen Zeitungswissenschaft, Dofifat. Der eine oder andere liebt seine Zeitungslehre in 3 Bänden aus der Sammlung Göschen, die wir vielleicht noch hinterm Schreibtisch haben. Der hat sich 1927 mit dem amerikanischen Journalismus befasst, damals mit einer völlig anderen Interessens- und Fragestellung. Und er hat damals schon gesagt, dass also eine Amerikanisierung der deutschen Zeitungsindustrie nicht zu befürchten sei. Damals ging es um Journalismus. Aber auf dem Hintergrund dieser Auswahl an Daten wäre meine erste These, dass eine Sorge vor amerikanischen Verhältnissen im Sinne dieses massiven Prozesses von Vanishing of Newspapers nicht zu erwarten ist, nicht begründet ist und auch unrealistisch ist. Das zweite ist, um es nochmal herauszuarbeiten, die Reichweite der Tageszeitung in Deutschland, in der Gesellschaft, im Markt ist signifikant höher als in den Vereinigten Staaten. Die Abhängigkeit der deutschen Zeitungen vom Werbemarkt, das ist ja das sensible Scharnier für die Erlösstruktur der Verlage, ist signifikant geringer als in den USA. Die spezifische Eigentümerstruktur bedeutet eine Summe von Risiken, die ich skizziert habe, für die journalistische Qualität, für die Arbeitsplätze, für das Investment und auch für die Fähigkeit, mental durch neue Strategien und durch natürlich auch das entsprechende Personal in digitale Zukunftsstrategien zu investieren. Und der ganz entscheidende Punkt, in meinen Augen, die Unterschiede in der Produktqualität. Das heißt, damit bin ich noch bei dem Anfang der Beobachtung von Herrn Wolf und die ich ja auch teile, dieses Kommunikationsmuster, weil es ja immer so war, werden die amerikanischen Verhältnisse sich gleichsam automatisch in einigen Jahren in der Bundesrepublik Deutschland einstellen, halte ich nicht für realistisch. weil es nicht von den Fakten gedeckt wird. Die Behauptung, wir würden eine Amerikanisierung im Sinne einer solchen 1:1 Adaption der amerikanischen Verhältnisse in Deutschland bekommen, halte ich nicht für seriös, weil die Annahmen, die einer solchen Behauptung zugrunde liegen, eher spekulativ oder vielleicht auch tendenziös sein können. Last not least halte ich die Behauptung, die Amerikanisierung der deutschen Zeitungslandschaft im genannten amerikanischen Muster werde automatisch auch in der Bundesrepublik Deutschland aufschlagen, halte ich nicht für frei von Risiken. Im Gegenteil, ich halte sie auch nicht für folgenlos, weil wenn in einer etwas leichtfertigen Weise über die Amerikanisierung der deutschen Zeitungslandschaft gesprochen wird, dann ist das auch immer eine Thematisierung der Rahmenbedingungen, in denen wirtschaftliche Investitionsentscheidungen, in denen Finanzentscheidungen stattfinden. Und um es vielleicht nochmal ganz einfach zu sagen, man kann ja auch Produkte schlecht reden. Und ich denke, wenn man keinen Anlass hat, ein Produkt schlecht zu reden, was zumindest nicht unwesentlich ist für Demokratie und politische Partizipation in diesem Land, dann wäre vielleicht die Frage zu stellen, warum man es denn überhaupt tut. Soweit mal dieser Überblick und ich hoffe, lieber Herr Vormann, dass ich jetzt nicht zu sehr in die Zeit geraten bin.
Lieber Herr Siebmann, es war wunderbar. Vielen Dank.
Radio 1 in Potsdam auf 95,8.